SRF 2 Kultur. Die Sendung Passage am Mikrofon Christoph Keller. Nein, die Schweiz war keine Kolonialmacht. Die Schweiz hat nicht wie andere Nationen Europas ganze Landstriche in Afrika oder Asien kolonisiert. Sie hat keine Handelsstationen an den Flussufern des Kongo oder an den Ufern des Golf von Bengalen errichtet. Und es gab keine Schiffe unter Schweizer Flagge, die mit Sklaven beladen über den Atlantik fuhren. Und doch, auch ein Land ohne Kolonien hat eine koloniale Vergangenheit. Das sagt die Philosophin Patricia Purchert, die sich in einem umfassenden Forschungsprojekt einer unbekannten, einer anderen Schweiz zugewandt hat, der kolonialen Schweiz und ihren Auswirkungen auf die Gegenwart. Guten Abend, Patricia Purchert.
Guten Abend, Herr Keller.
Patricia Purchert, wir werden uns in dieser Sendung entlang von vier Geschichten mit der kolonialen Schweiz, ja vielleicht sogar mit der Kolonialmacht Schweiz auseinandersetzen. Vier Geschichten, vier Schauplätze, aber bevor wir anfangen, vier Fragen an Sie. Sie sind Philosophin, arbeiten am Lehrstuhl Geschichte der modernen Welt an der ETH Zürich, waren lange am Zentrum des Wissens der ETH Zürich tätig. Sie sind aber auch Bergwandererin, Patricia Purchert, und zwar eine Passionierte. Was hat denn Philosophie mit den Bergen zu tun?
Was hat Philosophie mit den Bergen zu tun? Ich selber mag die Ruhe in den Bergen. Ich liebe die Landschaft oberhalb der Baumgrenze und ich habe regelmäßig das Gefühl, wenn ich da hochkomme, dass ich besser denken kann, dass ich freier atmen kann. Ich habe mich aber selbstverständlich auch genügend mit der Geschichte des Alpinismus auseinandergesetzt, um zu wissen, dass das auch eine sehr historisch und kulturell bedingte Erfahrung ist. Also die Berge als Inbegriff des Erhabenen, das ist natürlich, gehört zur Geschichte der Moderne. Aber das hält mich nicht davon ab, diese Erfahrung zu suchen und zu genießen.
Sie lieben die Berge, Sie haben auch über die ersten Alpinistinnen in der Schweiz publiziert. Sie beschäftigen sich aber insbesondere beruflich mit kolonialen Bildern und Praktiken. Sie haben nicht nur in Basel und in Berkeley in Kalifornien studiert, sondern auch an der Legan University in Accra in Ghana. Inwiefern hat Sie dieser Aufenthalt in Ghana in Afrika geprägt?
Diese Studienzeit in Ghana war für mich sehr bedeutsam. Einerseits war ich da konfrontiert mit meinen eigenen Stereotypen in Bezug auf Afrika, die ich sozusagen mitgebracht habe aus der Schweiz und schnell gemerkt habe, wie unheimlich einschränkend diese Bilder, das waren Missionsbilder, das waren teilweise die rassistischen Bilder, die zirkulieren in der Schweiz, wie unheimlich einschränkend die sind für meine Begegnungen mit konkreten anderen in Ghana, wo ich ja dann gelebt habe. Also das war eine sehr eindrückliche Erfahrung in Bezug auf die Einschränkungen, die dieses koloniale Denken, in dem ich auch aufgewachsen bin, haben. Ein anderer wichtiger Punkt waren die Debatten, die ich an der Universität erlebt habe. Es war die Zeit Ende der 90er Jahre, als die große Frage aufkam der Kollaboration. Also wie haben einheimische ghanaische Familien kollaboriert mit europäischen Sklavenhändlern und was bedeutet das für die ghanaische Gegenwart? Das waren sehr heftige Debatten und da erinnere ich mich beispielsweise an ein Seminar, an dem ich teilnahm. Da war eine Spanierin, die teilnahm, auch eine Studentin. Da waren eben ghanaische Studierende und da waren afrikanisch-amerikanische Studierende und das war so ein bisschen klar, wer von wo aus spricht. Also die Spanierin, die eine Kolonialmacht vertritt, die Ghanaerinnen, wie gesagt, beschäftigt auch mit dieser Frage, wie waren wir selber auch mitschuldig? Und die afrikanisch-amerikanerinnen, die halt die Nachfahren der Sklavinnen und Sklaven repräsentiert haben. Und ich habe mich da immer so ein bisschen gefragt, wo gehöre ich eigentlich hin? Es war klar, ich komme aus Europa, ich vertrete am ehesten diese europäische Kolonialposition. Aber in Bezug auf die Schweiz war mir da sehr unklar, ja, wie ich mich positioniere. Und das war eine der ersten Erfahrungen, die mich zu dieser Frage gebracht haben.
Sie haben sich auch mit Geschlechterfragen auseinandergesetzt, setzen sich immer noch intensiv mit Geschlechterfragen auseinander. Sie waren Visiting Scholar bei der großen Geschlechterforscherin Judith Butler in Kalifornien. Ganz grob gesagt, ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Wie hängt das alles zusammen? Die Kolonien, Afrika, die Frauen, die Männer?
Ja, koloniales, rassistisches Denken und die moderne Geschlechterordnung, das sind schon Aspekte, die verknüpft sind miteinander. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wenn wir an das Gleichheitsdenken denken, das sich in der Moderne durchsetzt, also Demokratiebestrebungen, Menschenrechte, Das ging ja immer einher, und das ist eigentlich paradox, mit der Verstärkung von großen Differenzen. Und Geschlecht und Rasse sind eigentlich zwei der Hauptdifferenzen, die in der Moderne, teilweise bestanden sie schon vorher, neu aufgenommen, aber auch verstärkt nochmal durchgesetzt wurden, auch als Herrschaftsstrukturen. Man kann sagen, vorher galt eher die göttliche Ordnung als Legitimation, also die Religion. Und das wird dann abgelöst durch das aufkommende wissenschaftliche Denken und vor allem die Natur als Referenzpunkt. Und die Natur, die legitimiert dann eben diese menschlichen Hierarchien zwischen Frau und Mann, aber auch zwischen den Rassen, die sich durchsetzen in der Moderne. Und sowohl Kolonialismus wie auch Sexismus sind zwei Aspekte dieser Paradoxie. Also dass man einerseits sagt, Menschen sind eigentlich alle gleich, aber es gibt eben doch minderwertigere Rassen, darum müssen sie geführt werden, beispielsweise durch den Kolonialismus. Und die Frau ist das schwächere Geschlecht, darum muss sie für den Nachwuchs, für die Kinder sorgen und kann beispielsweise nicht in den Bereich des Politischen eintreten. Da gibt es ganz klar Zusammenhänge.
Jetzt, wenn wir auf die Kolonien zu sprechen kommen, Patricia Porchert, Sie haben sich da auf ein ganz neues, bisher unbekanntes, auch ein bisschen unbeachtetes Forschungsgebiet vorgewagt. Was hat Sie da angetrieben? War da der Ausgangspunkt, wie Sie vorhin gesagt haben, diese Erfahrungen, diese Diskussionen an der Legon University in Accra in Ghana?
Das war sicher ein Ausgangspunkt. Ein anderer wichtiger war mein Forschungsaufenthalt in Berkeley in Kalifornien, wo ich 2 Jahre tätig war und wo postkoloniale Studien allgegenwärtig waren, gut verankert waren. Ständig wurde debattiert zu diesen Fragen und auch die großen Denkerinnen und Denker kamen in Berkeley vorbei oder lehrten da. Also Edward Said sah ich reden kurz vor seinem Tod noch. Gayatri Spivak kam vorbei. Achille Mbembe, ich habe ein Seminar bei Trin Min Ha besucht. Also diese Debatten waren sehr intensiv und auch da hat mich die Frage wieder eingeholt, was hat das eigentlich mit der Schweiz, mit dem Land, in dem ich aufgewachsen bin, dessen Pass ich besitze, zu tun. Und ich kam dann zurück aus Berkeley und glücklicherweise hat sich in der Schweiz, sagen wir mal, es war etwas am Brodeln. Also es hat sich ein kleiner Kreis von Forschenden zusammengetan, die alle diese Einsicht teilten, wir müssen versuchen, Postcolonial Studies mit der Schweiz zu verbinden. Und dann ging es los.
Und dieser Schweiz, dieser kolonialen bzw. postkolonialen Schweiz, wenden wir uns nun zu, Patricia Porchert, mit einer ersten Geschichte. Und diese Geschichte hat zu tun mit dem Sklavenhandel. Es ist die Geschichte des Basler Christoph Burkhard Merian, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts sich maßgeblich am Sklavenhandel beteiligte, unter anderem mit einer von seinem Sohn geführten Unternehmensniederlassung im französischen Nantes. Unter französischem Namen war Christoph Burkhard hier schon länger aktiv, als er 1791 das Sklavenschiff L'Intrépide kaufte und sie reich beladen mit Seiden, Baumwollstoffen, Gewehren samt Schießpulver, Blei und so weiter nach Westafrika aufbrechen zu lassen, von wo die Mission mit 400 Sklaven nach Haiti weitergehen sollte. Zwischen 1783 und 1815 beteiligte sich Burkhard und Compagnie mit Fracht und finanziellen Anteilen an insgesamt 21 Sklavenexpeditionen, wobei über 7000 afrikanische Sklavinnen und Sklaven verschleppt wurden. Patricia Porchert, das sind diese Geschichten, wo sich eben ein Basler Handelshaus am Sklavenhandel beteiligt. Darüber hat man lange nichts gewusst. Das ist erst in den letzten, sage ich mal, 10 bis 15 Jahren erforscht worden. Hat man da einfach früher nicht hingeschaut oder hat man da nicht hinschauen wollen?
Ja, ich spreche in dem Zusammenhang gerne von einer kolonialen Amnesie, die in der Schweiz eigentlich vorherrscht. Also die aktive Weigerung, diese eigenen Verwicklungen sich anzuschauen und aufzuarbeiten. Ich verstehe Amnesie wirklich auch als etwas Aktives, also nicht nur man vergisst es, sondern man vergisst es eben sehr aktiv. Während die Möglichkeiten und die Hinweise durchaus da wären, eben diese Geschichten zurückzuverfolgen. Es gibt ein sehr schönes Buch von Hans Fessler, einem Historiker, das heißt «Reise in Schwarz-Weiß, Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei». Und er hat eine Art Reiseführer durch die ganze Schweiz geschrieben. und zeigt darin, dass zahlreiche Herrschaftshäuser an zum Teil sehr lauschigen Orten in der Schweiz, also wo man das Gefühl hat, das ist typisch Schweiz, mit Geld aus dem Sklavenhandel gebaut worden sind. Und ich denke, es geht genau darum, diese Wahrnehmungsveränderung vollziehen zu können. Also es gibt nicht den Gegensatz zwischen dieser pittoresken Schweiz mit den Patrizierhäusern und den Apfelbäumen nebendran und auf der anderen Seite den Plantagen in der Karibik und in Amerika, sondern es geht genau darum, diese scheinbar unterschiedlichen Orte eben in ihre Verbindung zu sehen. Da gibt es ganz direkte Zusammenhänge, zum Beispiel eben über die finanziellen Mittel, die große Handelsfamilien in der Schweiz über den Sklavenhandel auch generiert haben.
Warum müssen wir diese, oder warum sollten wir diese Amnesie überwinden?
Schauen Sie, es gibt ein ganz einfaches Argument. Es geht darum, in ein Verhältnis zur eigenen Geschichte zu treten. Dass das wichtig ist, haben wir gesehen in der Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg. Da ist eine wichtige Aufarbeitung passiert in den letzten 20 Jahren. Das war auch schmerzhaft, aber ich denke, ganz einfach gesagt, es hilft uns, uns selbst, die Position der Schweiz auch in der Welt besser zu verstehen und dann mit aktuellen Fragen, sei es Migration, sei es globale wirtschaftliche Verflechtung, sei es Alltagsrassismus, umzugehen.
Es gibt in der Schweiz auch sehr sichtbare Zeichen einer, ich sage jetzt mal, kolonialen Vergangenheit. Ich denke zum Beispiel an die Brunnen, zum Beispiel in Bern. Da gibt es einen Brunnen mit einem Mohren drauf, wenn ich das richtig verstanden habe. Der wurde von der Mohrenzunft damals errichtet und gestiftet. Und dazu gibt es ja doch die eine oder andere Geschichte.
Im Moment wird eine Debatte lanciert zu diesen Wappen und zu diesem einen Brunnen der Mohrenzunft in Bern. Und zwar geht es auf den Vorstoß der beiden Stadträte Alua Pinto de Magalhães und Fuad Kösser zurück. Dieser Vorstoß ist eingereicht, wurde aber noch nicht diskutiert, war aber schon stark in den Medien. Und ich finde es ein gutes Beispiel, um diese koloniale Amnesie sich zu vergegenwärtigen. Der Vorstoß ist eigentlich ganz simpel und einsichtig. Der sagt, dass nicht nur einseitig Integration gefordert werden kann von Migrantinnen und Migranten, ohne dass sich andererseits die weiße Mehrheitsbevölkerung in der Schweiz mit den rassistischen Symbolen und dem kolonialen Überbleibsel oder mit dem kolonialen Erbe auseinandersetzt, das eben, wie Sie richtig gesagt haben, zum Beispiel das Stadtbild prägt. Dieser Vorstoß hat sehr viel Widerstand ausgelöst, also einerseits bei der Mohrenzunft selber, die sofort beteuert hat, dass das nichts, aber auch gar nichts mit Rassismus zu tun hat und dass diese Einschätzung wurde teilweise unterstützt von namhaften Historikern. Es gab auch Gegenstimmen, aber die Stimmen waren schon sehr stark, die gesagt haben, dass das ist eine völlig falsche Behauptung. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel für diese Amnesie oder auch diese Weigerung, sich überhaupt erst auf die Frage einzulassen. Ja. Und Scher hat gezeigt, dass die Mohrenzunft das Wappen zum letzten Mal 1891 erneuert hat und da ganz eindeutig die Merkmale übernommen hat, die aus der Rassenforschung stammen. Also etwa die dicken roten Lippen, die diese Figur auf dem Wappen hat, der vorstehende Unterkiefer oder die flache Stirn. Das war damals eben in der Rassenforschung ein Synonym für ein kleines Hirnvolumen und geringe Intelligenz. Also man kann keineswegs behaupten, dass dieses Symbol einfach jahrhundertelang außerhalb der kolonialen Konstellation stand, sondern dass es eben rein interpretiert wurde und überschrieben wurde, auch mit rassentheoretischen Merkmalen. Und vielleicht noch dieser kleine, aber wichtige Hinweis, die Mohrenzunft selber hielt Aktien, war am Sklavenhandel beteiligt. Sie hielt zwischen 1726 und 1732 ein Aktienpaket, das heute ungefähr 40 Millionen Schweizer Franken entsprechen würde. Mit anderen Worten, man hätte sehr gute Gründe, hier genauer hinzuschauen.
Da schaut man auf einen Brunnen, man schaut auf ein Wappen und schon tut sich eine ganze Geschichte auf und es tut sich auch eine ganze Welt auf. Patricia Burchard, eine Welt auch in die Vergangenheit selbstverständlich. Jetzt hat ein Schweizer Mitglied einer Delegation an der UNO im Jahr 2001 den bemerkenswerten Satz gesagt, die Schweiz hat nichts zu tun mit Sklaverei, Sklavenhandel und Kolonialismus. Das war Jean-Daniel Vigny. Ich wiederhole den Satz, die Schweiz hat nichts zu tun mit Sklaverei, Sklavenhandel und Kolonialismus. Das war 2001. Sie würden sagen, heute sind wir schlauer.
Ja, ich finde das, diesen Satz interessant, weil er eben diese Amnesie ganz gut auf den Punkt bringt. Ich denke aber auch, die Tatsache, dass der Satz so formuliert werden muss, weist auch darauf hin, dass er bereits ein bisschen umstritten war. Das war auch die Zeit, als doch einige Interpellationen auf kantonaler und auch auf Bundesebene eingebracht worden sind mit der Forderung, die Schweizer Beteiligung am Sklavenhandel zu untersuchen. Beispielsweise Pia Hollenstein hat 2003 eine solche Interpellation gemacht. Es ist dann aber interessant, wie der Bundesrat geantwortet hat. Der hat dann gemeint, das müsse so eine Aufarbeitung muss international geschehen. Das war so ein bisschen eine indirekte ein Zugeständnis, dass es Schweizer Beteiligungen gibt. Und dann ist man sofort in ein anderes Register gewechselt und es hat dann geheißen, dass die Schweiz gerne zwischen den Parteien vermitteln würde. Also es heißt dann wortwörtlich, deshalb versucht die Schweiz eine vermittelnde Rolle zwischen afrikanischen Staaten und ehemaligen Kolonialmächten zu spielen. Also wir sehen hier wieder diese Verschiebung, das Angebot zu medieren. Und in diesem Angebot ist natürlich bereits die steckt die Idee, dass man eben außerhalb der Ereignisse, außerhalb der kolonialen Konstellation steht. Also das, da gibt es auch diese Berufung auf die Neutralität, die teilweise auch bei den beim Kolonialhandel ins Spiel kommt. Und da muss man aus heutiger Sicht der Forschung auch sagen, die Neutralität war eigentlich befördernd für die Schweizer Involvierung in die Kolonialpolitik. Also Wissenschaftler und Handelsleute konnten sich an allen möglichen kolonialen Stützpunkten aufhalten und wurden mit allen Privilegien ausgestattet der Kolonialgesellschaft, in den allermeisten Fällen, weil sie eben nicht als Konkurrenz gesehen wurden. Also weil man wusste, die Schweiz hat keine kolonialen Ambitionen als Staat, hat man sozusagen die Handelsleute aus der Schweiz und auch die Wissenschaftler aufgenommen in diese kolonialen Gemeinschaften. Schon 1932 hat der Soziologe Richard Fritz Behrendt darum die Schweiz als lachende Dritte des Kolonialismus bezeichnet.
Um diese lachende dritte Position geht es jetzt auch in unserer nächsten Geschichte. Das ist die Geschichte Nummer 2 und wir sind im Jahr 1952 und zwar eigentlich ganz präzise im Monat Mai. Und da stehen der nepalesisch-indische Sherpa Tenzing Norgay und der Genfer Bergsteiger Raymond Lambert weniger als 300 Meter unter dem Gipfel des Everest. Noch nie hat jemand Fuß auf den höchsten Punkt dieser Erde gesetzt und obwohl die beiden so nahe dran sind wie niemand zuvor, zwingt sie die Wetterlage dazu umzukehren. Ein Jahr später steht derselbe Sherpa Tenzing mit einem ganz anderen, nämlich mit Edmund Hillary auf dem Everest. Der höchste Berg der Welt wird also von einem Team unter britischer Führung zum ersten Mal bestiegen, aber um ein Haar hätte die Schweizer Flagge zuerst auf dem Himalaya geweht. Patricia Purchert, was hat jetzt diese Geschichte mit Kolonialismus oder mit Postkolonialismus oder mit der kolonialen Schweiz zu tun?
Ja, auf diese Geschichte bin ich gestoßen bei meinen Interviews mit den Bergsteigerinnen in diesem Buch, das Sie erwähnt haben, und da habe ich mich eben genau das gefragt. Wie kommt es eigentlich, dass die Schweiz sich in diese Besteigung des Everest eingemischt hat? Weil, das wusste ich aus der Kolonialgeschichte, diese Besteigung des Everest eben auch als letztes großes koloniales Abenteuer gegolten hat. Wir sprechen hier über Expeditionen. Expeditionen sind Bestandteil kolonialer Unterfangen, also das Erobern, Entdecken, Bestimmen, das Kartografieren, das Vermessen, die großen Abenteuer ja, im Dschungel oder eben auf den höchsten Bergen, gehört sehr stark zum Kolonialismus. Und der Everest galt eigentlich so als dritter Pol, als eines der letzten großen Abenteuer ja, auf der Erde. Und er galt auch reserviert für Großbritannien. Es war wie klar, Großbritannien hat ja auch den Berg jedenfalls im westlichen Kontext benannt. Es gibt natürlich auch andere Namen für diesen Berg. In der großen Vermessung von Indien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das, hat man ihn benannt nach einem britischen Offizier. Nun wurde der Everest 1953 zum ersten Mal bestiegen. Das war eine Zeit, als das britische Imperium bröckelte. Indien war bereits unabhängig. Und gleichzeitig wurde der Everest als eine letzte große imperiale Tat gefeiert. Und das hat ja auch wunderbar geklappt, weil die Nachricht von der Erstbesteigung 1953 hat London tatsächlich am Tag vor der Krönung von Queen Elizabeth erreicht. Also das war natürlich perfektes Timing. Und gleichzeitig befinden wir uns hier aber in einem dekolonialen Zeitalter. Also die Weltordnung verändert sich, die westlichen Kräfte müssen sich neu aufstellen. Man versucht gewissermaßen die koloniale Ordnung überzuführen in, was die Briten dann Commonwealth Spirit genannt haben. Und was nun wirklich nicht genau ein Gegenüberstehen auf Augenhöhe war, sondern ich würde mal sagen, immer noch einen gewissen Paternalismus beinhaltet hat. Ja. Aber die Rhetorik musste sich auf jeden Fall stark ändern. Und man hat eigentlich versucht, diese Everest-Besteigung auch gleichzeitig als Ausdruck dieses Commonwealth Spirit zu feiern. Mit anderen Worten, die Fahnen, die schlussendlich auf dem Gipfel wehten zum ersten Mal, waren eben, das war nicht nur die Fahne von Großbritannien, sondern dann auch von Indien, Nepal und sogar der United Nations. Nun die Frage, was macht die Schweiz?
Ja, die Schweiz hat sich ja da eingeklinkt, sie hat da mitgemacht in einem stellvertretenden kolonialen Wettstreit sozusagen, in einem Stellvertreter-Eroberungszug eigentlich. Nicht mehr die eigentlichen Kolonien waren das Ziel, sondern die Berge.
Genau, also ich würde mal sagen, die Schweiz hat sich hier eingeklinkt und das hat auch eine Tradition. Es gab Piloten wie Mittelholzer, es gab Afrika-Forsch-Reisende wie René Gardi. Es gab eine Tradition in der Schweiz, eben diesen Abenteuer, es war auch ein sehr männliches Unterfangen, diese Abenteuerlust, dieses koloniale Unterwegssein eben auszuleben und das auch in der Schweizer Öffentlichkeit zu vermitteln. Das war sehr beliebt, dann auch die Bücher und später Filme, die entstanden sind. Also die Schweiz hat da durchaus am Everest eine gewisse koloniale Abenteuerlust ausgelebt. Sie war an vorderster Front mit dabei. Wichtig war auch die Technologie. Also die Schweiz war immer ein Land, das stark war in Sachen Technologie, also beispielsweise die Atemgeräte waren wichtig auf dieser Höhe. Die haben dann zwar im Falle der Schweiz kläglich versagt, aber man hat erstmal diese Atemgeräte entwickelt, man hat die Ausrüstung, die Kleidung gehabt. Also die Schweiz hatte ein gewisses Interesse an diesem, nennen wir es mal vielleicht eher symbolischen Kolonialismus, auch teilzunehmen. Und andererseits hat man eben schon auch versucht, diese dekoloniale Atmosphäre, was ich vorhin genannt habe, dass sich die Weltordnung verändert, dass neue Formen von Zusammenarbeit möglich werden müssen. Man hat schon versucht, auch da sich einzureihen. Sie müssen bedenken, die Schweiz stand unter großem Druck nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie musste die internationale Reputation wieder verbessern. Und da hat man schon versucht, eben genau das, die Tatsache, dass die Schweiz keine offizielle Kolonialmacht war, eben auch positiv, in positiver Weise zu verwenden. Also jetzt bei der Everest-Besteigung war es dann oft so, dass es hieß, die Schweizer behandeln die Sherpas sehr viel besser als die Briten. Die Briten wissen gar nicht, wie man mit Sherpas umgeht. Die sind einfach in ihren kolonialen...
Die haben ja auch keine Berge in Großbritannien sozusagen.
Das ist natürlich ein anderer Aspekt, den Sie hier ansprechen, der ganz interessant ist, dass natürlich in der Schweiz auch ein bisschen ein gekränkter Stolz vorherrscht, weil ja die Briten im 19. Jahrhundert gewissermaßen die Schweizer Berge entdeckt haben. Das Bergsteigen in der Schweiz geht ja teilweise auf die Briten zurück und die Schweizer eher so die Helfer dabei waren. Und nun kehrt sich natürlich die ganze Geschichte um. Also die Schweizer stürmen auf diesen Everest und hätten es ja um ein Haar geschafft. Also da kommen auch...
Gewissermaßen die früheren Sherpas in den eigenen Bergen werden jetzt zu den Kolonisatoren in der ehemaligen britischen Kolonie sozusagen.
Genau, machen auf symbolischem Weg mindestens den Briten diesen Berg streitig. Und gleichzeitig haben die Schweizer danach behauptet, und das ist ein Aspekt, der in der Entwicklungshilfe dann ganz wichtig war, wir verstehen auch diese Sherpas viel besser, weil wir sind ja auch Bergler. Also es ging darum, sich in dieser dekolonialen Welt neu aufzustellen und da wurde eben diese Aussage, wir waren keine Kolonialmacht, wir verstehen eigentlich diese anderen besser und wir sind ein Bergvolk und wir verstehen insbesondere eben die Menschen im Himalaya, das wurde versucht eben zu benutzen, um die eigene Position zu stärken. Und nicht zufällig war dann Nepal eines der ersten Schwerpunktländer der Entwicklungszusammenarbeit.
Jetzt war ja bei dieser Expedition auch eine Genfer Ethnologin mit dabei. Sie war mit dabei und hat unter anderem nepalesische Schädel vermessen und sie hat die Farbschattierung der Haut der Nepalesen bestimmt. Jetzt, Patricia Purchat, reiht sich das jetzt ein gewissermaßen in eine ganz andere Tradition, nämlich in die Tradition der schweizerischen Rassenforschung. Das heißt, es gibt gewissermaßen einen Zusammenhang zwischen Alpinismus und Rassenforschung.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe vorhin erwähnt, dass Expeditionen eigentlich diesen kolonialen Hintergrund haben. Zu Expeditionen haben eigentlich fast immer wissenschaftliche Untersuchungen gehört. Also das Entdecken und Erobern, das Abenteuer ging meistens einher mit dem Versuch, eben das Neuentdeckte wissenschaftlich zu erfassen. Das war auch eine Form von Herrschaftsausübung, also kartografieren, bestimmen, benennen, zum Beispiel die eigenen Namen, die diesen Pflanzen und Tieren aufdrücken, teilweise ja auch den Menschen. Also das ging einher. Zugleich war Wissenschaft ja auch eine wichtige Legitimationsbasis von Kolonialismus. Also Rassenforschung beispielsweise hat Rassenherrschaft legitimiert. Also wenn man sagt, es gibt Menschen, die befinden sich auf einer anderen Entwicklungsstufe und das hat die Rassenforschung behauptet, dann kann man erklären, warum es die Herrschaft von Weißen über Nicht-Weiße braucht, ja, weil die sozusagen mündig gemacht werden oder erzogen werden müssen. Die Everest-Expedition hat in klassischer Tradition das Abenteuer, eben das alpinistische Entdecken mit Wissenschaft kombiniert. Es kam im Fall der 52er Expedition, von der wir gesprochen haben, kam ein Geologe und ein Botaniker mit und, wie Sie erwähnt haben, eben eine Ethnologin, die sich die diese unbekannten Ethnien in Nepal erforschen wollte. Ich kann hier vielleicht in Klammern einfügen, dass Nepal interessant ist, weil es keine Kolonie war und darum gleichzeitig als ein Land gab, das man noch richtig entdecken kann.
Ja. Das Ursprüngliche gewissermaßen, das Naturwüchsige, vielleicht eben auch ein, ich sage es jetzt so, ein jungfräuliches Feld für die Forschung, das man eben für sich in Anspruch nehmen konnte.
Genau, das war eigentlich das Paradox. Während alle Kolonien ja mehr oder weniger erforscht waren, war das Land, das nicht kolonisiert war im Himalaya, war sozusagen ein letzter Ort, wo man die ganzen Ethnologinnen und Ethnologen loslassen kann und diese Menschen entdecken kann. Das wurde dann eben auch gemacht. Das ist auf sehr viel Interesse auch in der Schweizer Bevölkerung gestoßen. Also die großen Zeitungen, NZZ, Tagesanzeige, Schweizer Illustrierte haben berichtet, haben Bilder gezeigt, oftmals dann von Frauen und Kindern dieser sogenannten naturnahen Menschen im Himalaya. Wichtig ist aber auch zu sehen, dass diese Ethnologin in einer Tradition stand der Rassenforschung, wo die Schweiz eben auch eine zentrale Rolle spielt, und zwar auch transnational. Es gibt Rassenforscher wie Louis Agassiz oder Karl Vogt, die eine internationale Ausstrahlung und Bedeutung hatten. Nur um ein Beispiel zu nennen, die Forschung der Brüder Sarrazin in Südostasien oder das Werk von Rudolf Martin waren wegweisend für den nationalsozialistischen Rassenforscher Eugen Fischer. Also da gibt es direkte Bezüge. Und wie die aktuelle Forschung von Pascal Germann zeigt, war die Schweizer Rassenforschung also Teil einer transnationalen Wissenschaftskultur. Gerade die Zürcher Universität war ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vor allem durch Rudolf Martin und dann seinen Nachfolger Otto Schlaginhaufen. Die haben insbesondere Messverfahren entwickelt. Sie haben vorher die Hautschattierungen erwähnt. Da gab es Farbskala, die in Zürich entwickelt worden sind und die Rassenforscher international übernommen haben. Also wir sehen hier wieder ein Beispiel dafür, dass Schweizer Forschende eigentlich an vorderster Front mitwirken und nicht nur einfach passiv ein bisschen mitziehen. Auch das ist ein Kapitel, das man dringend noch mehr ausleuchten muss.
Otto Schlaginhaufen, der ja an den eugenischen Kongressen der Nationalsozialisten teilgenommen hat und dort auch aufgetreten ist. Die Schweiz also nicht unschuldig in mehrfacher Hinsicht, Patricia Purchat. Ich glaube, das haben wir ja jetzt gesehen. Wir kommen zur nächsten Geschichte. Und die nächste Geschichte, die handelt von einem Kinderbuch und eigentlich von einem Kasperletheater.
Komm, wir reisen miteinander auf Afrika zu den Gogo-Negern. Tra 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 la la, tra 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 la la, wir reisen jetzt auf Afrika und schauen dort all Neger an. Sondern ein Negermeitli. Oh ja, das hat ein lustige Kruseli auf dem Kopf. Ja, das ist jetzt halt eben ein richtiges Schnuseli Kruseli Negerkindli. Komm du, komm, wir sagen dir mal Grüezi. Sorry, Kruselnägerli, wie heisst du? Putzhorn, Zöpfel und Zipfelkappe, das Nägerli schwätzt ja Chinesisch. Das Kuddelmuddel versteht ja kein Mensch.
Dumm, dumm, wamma, bumm, gulli, gulli, bobo, bumm.
Excuse, was hat der Negerhäuptli gesagt?
Er sagt, grüezi, fremde Menschen, was wollen da?
Ja so, der hat grüezi gesagt. Das klingt aber gespäderässig. Ja, das ist eben afrikanisch.
Ihr sagt Krambambuli auch grüezi, sonst er böse.
Ja, noch deutlich sagen wir dem grossen Häuptli grüezi. Guten Tag, Herr Negerhäuptli Krambambuli, wie geht's, wie steht's? Immer gut, läuft der Hut. Dann der schwarze Negerhäuptli Krambambuli. Das schlussige Negermeiteli mit uns darf heimkommen und dann haben wir ein lustiges Gespönli zum Spielen.
Das ist die Figur des Georges Gacko. Patricia Purchert, und mit dieser Figur haben Sie sich intensiv auseinandergesetzt. Er bespielt ein Kasperletheater aus der Feder von Jörg Schneider. Es ist die Geschichte des Georges Gacko, der beschließt, nach Afrika zu reisen, weil er so gerne Kakao trinkt. Es geht also um Afrika, um Kakao, um Schokolade und um herzige Negerli. Da steckt einiges in dieser Geschichte.
Ja, Kindergeschichten sind fantastisches Untersuchungsmaterial, gerade weil sie zumeist als apolitisch gelten. Da heißt es dann, das sind einfach herzige Geschichten für kleine Kinder. Wenn man da genauer hinschaut und eben die Geschichten analysiert, merkt man, dass da den Kindern eben schon sehr viel vermittelt wird. In dieser Geschichte zum Beispiel ganz klar ein Verständnis von weißer Überlegenheit, aber auch von männlicher Vorherrschaft. Ich kann das kurz ausführen, weil Männlichkeit ist gerade sehr interessant in diesem Hörspiel. Der Kasperli, der ja ein Knabe ist, ein Kind, ein weißes Schweizer Kind, der ist stärker und entschiedener als der schwarze Erwachsene, also der sogenannte Häuptling Krambambuli, der ein afrikanischer Herrscher darstellt. Die Geschichte ist ja so, dass der Krambambuli sich selber und seine Tochter nicht schützen kann vor dem gefährlichen Löwen. Und dass dann diese beiden Schweizer Knaben ankommen in Afrika, es ist ein unbestimmtes Afrika, natürlich kein urbanes Afrika, natürlich ein Afrika.
Es gibt keine Städte in Afrika.
Natürlich gibt es keine Städte, es gibt nur Pflanzen und eben wilde Tiere, also die ganzen Klischees werden da aufgegriffen. Und diese beiden Jungen, und das ist auch sehr typisch, da kann man vielleicht schon auch Relation herstellen zur Entwicklungszusammenarbeit, mindestens in den Anfängen. Diese beiden brauchen eigentlich nichts. Die brauchen kein Wissen, die müssen sich nicht erkundigen, die können ihre Sprache reden, die wissen sofort, wie man diesen Löwen besiegt. Ja, obwohl sie eigentlich die Fremden sind, können sie sofort klar machen, wie man jetzt dieses Kind, diese Susu, retten kann vor diesem Löwen. Also da wird sehr viel transportiert über die Geschichte, was man, glaube ich, schon mit einem strukturellen Rassismus erklären muss. Also die Art und Weise, wie Passivität und Aktivität aufgeteilt ist beispielsweise. Dann auch die Dankbarkeit des Krambambuli. Also diese Hilfe der Schweiz wird nicht nur erwartet, sondern natürlich auch verdankt. Das sind wirklich koloniale Topoi.
Da hat man gleich das Bild des nickenden Negers beim Opferstock vor Augen. Jetzt, Patricia Burchert, jetzt wird ja da gegen solche Argumente auch eingewendet, das ist jetzt wieder moralisch. Das ist eben ein Kinderbuch, ein Buch seiner Zeit. Man muss das nicht so ernst nehmen und man kann das ja auch ein bisschen anders lesen. So schlimm wird das ja jetzt wohl auch nicht sein.
Ja, es wäre interessant, ob dieselben Argumente kommen würden, wenn wir eine umgekehrte Geschichte hätten, also wo die weißen Figuren überhaupt nicht fähig sind, irgendetwas auf die Reihe zu bringen, die Männer überhaupt nicht und nur schwarze Frauen sozusagen alle Probleme lösen könnten. Wäre interessant, wie man da reagieren würde, vor allem wenn alle Geschichten oder die meisten Geschichten so gestaltet sind. Ich habe da dezidiert eine andere Meinung. Ich glaube, es ist sehr wichtig, darüber nachzudenken, was wir unseren Kindern vermitteln. Schauen Sie, Rassismus ist nicht etwas, was Kinder mitbringen, wenn sie zur Welt kommen. Das wird ihnen wirklich beigebracht. Und ich glaube, wir müssen genau auf solche scheinbar nebensächlichen alltäglichen Dinge achten, die Art und Weise, wie wir mit Kindern reden, was sie in der Schule lernen, welche Bücher sie lesen, um dieser unheimlichen Ungleichheit, die ständig hergestellt wird, auf die Schliche zu kommen, um selber darüber zu reflektieren. Das ist Arbeit, das fällt einem nicht einfach, weil wir leben in einer Kultur, in der rassistische Denkweisen, auch sexistische Denkweisen, als normal gelten. Das heißt, wir stolpern gar nicht darüber, wenn wir nicht beginnen, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich denke, diese Auseinandersetzung steht an, auch gerade für die Kinder. Einerseits beispielsweise schwarze Kinder in der Schweiz, die mit diesen Verletzungen leben müssen, die sie ständig erfahren, wenn solche Geschichten erzählt werden, aber auch für weiße Kinder, denen man nicht von klein auf beibringen soll, dass sie qua Hautfarbe in einer Position der Überlegenheit stecken.
Eine Figur, die ja auch sehr populär ist in der Schweiz, ist die Figur des Globi. Auch mit dem haben Sie sich intensiv auseinandergesetzt, Patricia Purchert. Globi in Afrika, auch da treffen wir eigentlich die gleichen Muster. Also eine große Überlegenheit, auch eine gewisse Selbstherrlichkeit dieses Globi und eine primitive, fast schon archaische Welt, die er da antrifft und die der Globi dann eigentlich auch nur bespielen kann. Der Globi spielt gewissermaßen mit dieser Umgebung.
Ja, ich finde das eine sehr gute Formulierung. Die frühen Globi, insbesondere auch aus der Kolonialzeit, die aber heute noch verlegt werden, die stellen die Welt wirklich oft als Spielplatz dar. Als Spielplatz für Schweizer Reisende, die dann überall durchreisen können. Die Menschen selber, die vor Ort sind, bewegen sich aber selber nicht. Also die leben da, sozusagen, das ist klar, die Weißen dürfen rumreisen. Die Nicht-Weißen sind folklorisiert, leben eben, ich habe es schon erwähnt, in Bezug auf Kasperli, leben meistens nicht in Städten, sondern in stereotyp gezeichneten Umgebungen. Und ermöglichen es eben, diesen Abenteuergeist ja, des Globi zu befriedigen. Das ist eine Kinderversion dessen, was wir schon besprochen haben, beispielsweise was dann für Erwachsene Mittelholzer gemacht hat mit seinen Flugreisen nach Afrika. Da gab es dann Bücher, Berichte, Filme. Das wurde in der Schweiz aufgesogen. Da war ein riesiges Interesse für diese Form der Abenteuer. Und das hat eine bestimmte Perspektive auf die Welt geschaffen. Nämlich die Welt ist dazu da, dass wir darin herumreisen, uns amüsieren dürfen. Und wenn wir genau hinschauen, ist das natürlich ein Topos, der sich teilweise auch heutzutage noch in der Tourismusbranche wiederfindet. Also diese Vorstellung, es gibt all diese Paradiese auf Erden, wo wir hinreisen und uns vergnügen können, aber wehe, Menschen aus diesen Gebieten wollen in die Schweiz, dann wird es kompliziert.
Zwei Figuren, neuere Figuren, die gehören gewissermaßen zu einer neuen Generation von Personen, die eben auch in den Medien auftreten. Ich denke hier an den Inder Rajiv Prasad, eine Figur von Victor Jacobo, oder ich denke an die Frau Mgubi, eine Frau, die eben auch in einer Satiresendung am Schweizer Fernsehen auftritt. Das sind also gewissermaßen die Migranten bei uns, die jetzt hier auftreten. Was sehen Sie in diesen Figuren?
Ja, auch das ist sehr schweizspezifisch und hat mit dieser erwähnten Amnesie zu tun. Eine Figur wie Frau Mgubi läuft seit Jahren über den Bildschirm bei Birgit Steinecker im Schweizer Nationalfernsehen, ohne dass es jetzt große Widerstandsaktionen dagegen gibt. Ich glaube nicht, dass das im Ausland in vielen Ländern so möglich wäre. Warum? Die Figur ist eigentlich ein Konglomerat von rassistischen Stereotypen. Also sie kann kaum sprechen, sie stottert französische Wörter vor sich hin, aber immer nur einzelne Wörter. Sie hat ein riesiges Hinterteil und das war ein zentrales Element von schwarzer Weiblichkeit in der Rassenforschung. Und sie ist im Blackfacing gemacht, das heißt, die weiße Schauspielerin Steinecker schminkt sich schwarz. Nun kann man sich sagen, was ist das Problem? Also warum sollen sich Leute nicht schminken? Aber auch da gibt es eben einen Hintergrund, eine lange Tradition dazu. Blackfacing war insbesondere in den USA und in Großbritannien ein großes Spektakel, mit dem sich Weiße über Schwarze lustig gemacht haben. Also es gab ganze Shows, sogenannte Minstrelsy-Shows, die schwarzes Leben inszeniert und eben lächerlich gemacht haben. Und ich denke, man könnte durchaus auch in der Schweiz darüber nachdenken, inwiefern wir eigene Formen von Blackfacing haben. Also ich denke an all die Kinder, die sich am Karneval als Negerli verkleiden und da genau eben wieder koloniale Attribute, also Nacktheit und der Bastrock und die großen Ohrringe, die großen Lippen und so weiter verkörpern. Also da wird auch etwas eingeübt über eine Schweizer Variante des Blackfacing, was genau diese koloniale Kontinuität sichert.
Es wird ja gesagt, ja, lass uns doch ein bisschen locker sein, das ist eben Satire, darüber kann man auch lachen, das ist auch wieder so eine Art von moralinsaurer Betrachtung von dem, was wir am Fernsehen oder wo auch immer produzieren. Es darf ja auch mal gelacht werden.
Natürlich darf gelacht werden. Es kommt darauf an, auf Kosten von wem. Und ich glaube, das Problem bei diesen rassistischen Sketches ist, dass man auf Kosten wiederum derjenigen lacht, die sowieso in der Schweiz ausgeschlossen sind und nicht repräsentiert. Schauen Sie, wir haben ein Problem, dass schwarze Frauen kaum sichtbar sind in der Öffentlichkeit. Es gibt kaum Figuren von schwarzen Frauen, an denen man sich orientieren kann, die bekannt sind, die eine Stimme haben, die auftreten, die sich einmischen. Ja? Und dann gibt es einmal ein Bild einer schwarzen Frau und dann ist es eine Frau im Gubi, die, wie gesagt, eigentlich nur ein Versatzstück von kolonialen Elementen ist. Das ist das Problem. Also wir haben nicht vielfältige Bilder von schwarzer Weiblichkeit. Wir haben nicht schwarze Frauen, die sich einmischen können in der Öffentlichkeit. Wir hätten durchaus Frauen, die das könnten, aber sie werden auch nicht. Also sie haben diese Plattform nicht.
Unsichtbare schwarze Frauen, insbesondere Patricia Burchard, wir haben darüber gesprochen. In dieser vierten Geschichte, die ich hier vorlegen möchte, werden Schwarze tatsächlich sichtbar und ich möchte sagen, auch in einer durchaus vielleicht sogar typischen oder stereotypischen Situation. Es ist nämlich die Nachricht einer Ausschaffung am Flughafen Zürich.
Erstmals hat die Schweiz heute wieder einen Ausschaffungsflug nach Nigeria durchgeführt, erstmals nach dem tragischen Todesfall während einer Ausschaffung im letzten Jahr. Seither wehrte sich Nigeria gegen Ausschaffungen mit Ganzkörperfesselung und wollte seine in der Schweiz abgewiesenen Bürger nicht mehr zurücknehmen. Die Asylbewerber, die heute Morgen in Zürich in den Flieger stiegen, waren darum nur leicht gefesselt. Wie Aufnahmen von 10 vor 10 zeigen, kam es bei der Ausschaffung heute allerdings zu einem schweren Zwischenfall. Georg Humbel und Mario Poletti berichten.
Er muss die Schweiz verlassen. Polizisten bewachen diesen jungen Nigerianer. Mit Minibussen transportieren die Beamten die abgewiesenen Asylbewerber vom Ausschaffungsgefängnis auf den wartenden Flieger. Die Männer sind nur leicht gefesselt. Seit dem tragischen Todesfall bei einer Zwangsausschaffung wehrt sich Nigeria gegen enge Ganzkörperfesselungen. Die meisten Männer steigen heute mehr oder weniger freiwillig in den Flieger. Dieser abgewiesene Asylbewerber wird wieder aus dem Flugzeug gebracht. Er weigert sich einzusteigen. Der Mann tobt und springt auf dem Rollfeld. Die Polizisten brechen diese Ausschaffung ab. Tatsächlich eskaliert bei diesem Mann die Situation. Mit massiver Gewalt versuchen bis zu 8 Polizisten, diesen jungen Mann in den Flieger zu tragen. Er wehrt sich mit Händen und Füßen. Plötzlich schlägt ein Polizist mit der Faust mehrmals zu. Der Einsatzleiter bricht diese Ausschaffung ab. Doch ein anderer Polizist zückt den Schlagstock und schlägt zu. Die Bilder in der Wiederholung. Und jetzt der Hieb mit dem Schlagstock.
Patricia Purchert, das ist ein Ausschnitt aus einer Sendung 10 vor 10 aus dem Jahr 2011. Ein Nigerianer wird ausgeschafft, er wird dabei geschlagen, weil er sich wehrt. Dieser Ausschnitt aus einem Bericht am Schweizer Fernsehen. Was sagt er der Forscherin, die sich mit postkolonialen Bildern der Schweiz beschäftigt?
Ja, Sie haben es gehört im Beitrag. Da wird gesagt, mit massiver Gewalt versuchen bis zu 8 Polizisten, diesen Mann in den Flieger zu tragen. Er wehrt sich mit Händen und Füßen. Plötzlich schlägt ein Polizist mit der Faust mehrmals zu. Ein anderer Polizist zückt den Schlagstock und schlägt zu. Und wie man sehen kann, schlägt er richtig zu. Ich habe mich gefragt, wie kann man eine solche Szene lesen? Und wie kann ich sie als Kulturwissenschaftlerin lesen? Was ist das eigentlich für ein Bild? Wir sehen einen gefesselten schwarzen Mann, der von 8 weißen Männern gestoßen, drangsaliert und schließlich geschlagen, heftig geschlagen wird. Und es ist zu vermuten, dass diese weißen Täter vermutlich nicht belangt werden oder nicht im großen Stil. Wenn man sich das so anschaut, dieses Bild, dann passt das durchaus in eine Ikonografie, die man mit der Sklaverei verbinden kann. Also Plantagenbilder, in denen weiße Herren und Aufseher mit schwarzen Menschen alles machen dürfen. Ich denke, es ist kein Zufall, dass diese Person schwarz ist. Und ich denke da auch an die Theorien von schwarzen Denkern wie Orlando Patterson und anderen, die darauf hingewiesen haben, dass die Sklaverei eine Extremposition menschlicher Herrschaft ist, die interessanterweise wiederum genau in der Zeit aufkommt, in der Aufklärung der Moderne, in der eben Gleichheit, Demokratie gelten. Und sie weisen mit Vehemenz immer wieder darauf hin, dass das eigentlich die Kehrseite ist, auch der menschlichen Freiheit, die proklamiert wird in Europa, der Individualität, die stark gemacht wird. Es gibt diese Kehrseite, einerseits ökonomisch, also für die Industrialisierung braucht es den transatlantischen Sklavenhandel, aber auch im Denken. Ja. Also Sklaverei als etwas, was sich in das Denken der Moderne einschreibt, obwohl es nicht reflektiert wird im Westen. Ich habe an diese Analysen gedacht und ich habe an einen wunderschönen Text gedacht von James Baldwin, «Stranger in a Village», den er anfangs der 50er Jahre geschrieben hat, als er in der Schweiz weilte, in Leukerbad. Und darin hat er beschrieben, wie die Menschen in diesem Schweizer Dorf seine Haut berühren, sein Haar anfassen, ihn betatschen, also diese Distanzlosigkeit, mit der er einerseits zu einem Exotikum gemacht wird und andererseits, wie man aber auf seinen schwarzen Körper zugreift. Und das ist eine Erfahrung, die viele Menschen aus der afrikanischen Diaspora in der Schweiz bis heute machen. Man berührt ihre Haare, man berührt ihre Haut. Das heißt, es gibt, und auch das ist mit Sklaverei und Kolonialismus verbunden, es gibt eine Tendenz, schwarze Körper als verfügbar zu sehen, als Grenzen, die da nicht gelten. Also ich meine, es gibt ja andere Menschen mit interessanten Haaren, aber normalerweise greift man denen nicht in die Haare. Das heißt, bestimmte persönliche Grenzen, Grenzen, die eingehalten wurden, Grenzen der Intimität, die gelten bei schwarzen Menschen oftmals weniger oder anders. Und ich sehe ein Erbe dieses fehlenden Respektes, ein Erbe dieser kolonialen Gewalt, die da drin steckt. Ich sehe das auch in diesem Video der Ausschaffung.
Da steckt ja viel Unbewusstes drin. Da steckt viel drin, was wir nicht wissen. Da stecken viele Strukturen drin, die aus der Vergangenheit herrühren. Jetzt, Patricia Porchat, würden Sie sagen, dass Wissen um diese Vergangenheit und das Wissen auch um die Strukturen, die da walten, die würden uns helfen, eben einerseits solche Bilder anders zu lesen, nämlich vielleicht sogar ein bisschen kritischer, als wir sie heute lesen, und vielleicht eben auch mit Menschen, die bei uns leben, anders umzugehen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen uns diesem Wissen stellen. Wir müssen das machen, was Gayatri Spivak eben Unlearning Privilege genannt hat. Also, dass weiße Menschen in der Schweiz lernen, ihr eigenes rassistisches Verhalten zu reflektieren und ihre eigenen Privilegien anders einzuschätzen und auch aufzugeben. Ich gebe Ihnen dazu ein einfaches Beispiel. Die Genfer Politologin Noémie Michel spricht in Bezug auf die Schweiz von einem «raceless racism».
Also ein rassenloser Rassismus.
Genau. Also sie behauptet, zu Recht, wie ich finde, es gibt rassistische Strukturen, die wirkmächtig sind, aber nicht als solche artikuliert werden. Niemand in der Schweiz wird Ihnen sagen, die Schweizer Staatsbürgerschaft ist an Rasse gekoppelt. Das werden Sie nicht finden. Aber de facto wird die Schweiz imaginiert als weiße Nation. Ja, wenn Sie einen Schweizer Pass haben, Sie sind nicht weiß, können Sie sich darauf gefasst machen, dass Sie regelmäßig gefragt werden, wie sind Sie zu diesem Pass gekommen, sind Sie wirklich Schweizer oder Schweizerin und so weiter. Das heisst, Rasse ist und auch Rassismus ist eingeschrieben beispielsweise in das Konzept der Schweizer Nationalität. Darüber müssen wir nachdenken, intensiv. Wir müssen überlegen, an welchen Orten das zum Ausdruck kommt und wir müssen das ändern. Und mit «wir» meine ich jetzt wirklich in erster Linie der weiße Teil der Schweizer Bevölkerung.
Wir haben eine Reise mit einem Sklavenschiff gemacht. Wir waren auf dem Mount Everest und haben uns über wissenschaftliche Theorien unterhalten. Wir haben diskriminierende Kindergeschichten angeschaut, Georges Gacko und die Globi-Bücher. Und wir haben eine Ausschaffung ein Stück weit miterlebt am Flughafen Zürich. Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt in diesem Gespräch, Patricia Purchert. Und vieles von dem, was wir besprochen haben, gehört heute nicht zum allgemeinen Wissen und nicht zum allgemeinen Selbstverständnis dieses Landes. Zwei Fragen ganz kurz zum Schluss. In welche Richtung muss sich die Forschung Ihrer Meinung nach entwickeln, damit wir mehr wissen über diese Sachverhalte?
Ich glaube, es gibt sehr viele Themen, die noch zu wenig untersucht sind. Die letzten Jahre haben gewisse Konturen von Forschungsfeldern aufgemacht, aber die erwähnten großen Bereiche Wissenschaft, Wirtschaft, auch Mission, wo die Schweiz sehr aktiv war, eine aktive globale Kraft, also da kann noch viel Arbeit geleistet werden, aber eben auch in Bezug auf das Selbstverständnis der Schweiz, inwiefern ist das nationale Selbstbild gekoppelt an koloniale Bilder, auch in Bezug auf Alltagsrassismen, da gibt es, glaube ich, viel aufzuarbeiten. Gleichzeitig ist es wichtig, auch die Teilnahme von nicht weißen Menschen in der Schweiz zu erforschen und deren Geschichte. Es gibt beispielsweise eine sehr interessante Forschungsarbeit von Jovito dos Santos Pinto, die die Geschichte der ersten schwarzen Nationalrätin in der Schweiz untersucht, Thilo Frey, die 1971 in den Nationalrat gewählt worden ist. Kaum jemand erinnert sich an diese schwarze Frau. Eigentlich könnte man sagen, eine wichtige Figur in der Schweizer Geschichte. Also ich glaube, da geht es auch darum, eine solche alternative Geschichtsschreibung parallel dazu, auch Geschichte des Widerstands gegen Rassismus und Kolonialismus, auch das zu erforschen.
Und in welche Richtung, zweite Abschlussfrage, Patricia Purchert, in welche Richtung müsste die öffentliche Debatte sich entwickeln?
Ich glaube, es geht da auch darum, dieses entstehende Wissen in die Öffentlichkeit zu tragen, in die Schulbücher, in die Museen. Also Museen sind, wenn man ihre Entstehungsgeschichte betrachtet, in den meisten Fällen eigentlich direkt in die koloniale Wissenschaft verwickelt. Also da wäre es sehr interessant, so in einer selbstreflexiven Schlaufe eben auch Ausstellungen zu machen und das der Öffentlichkeit zu zeigen. Ich glaube, wir brauchen dringend Debatten, in denen andere Stimmen auch zu Wort kommen. Es gibt ein großes Wissen, gerade von nicht weißen Menschen in der Schweiz, in Bezug auf Rassismus, in Bezug auf ihre eigenen Erfahrungen von Ausschluss, dass wir als Expertise ernst nehmen sollten. Und es geht darum, ganz bestimmte Verhaltensweisen einfach zu ändern. Also beispielsweise Racial Profiling, das wird ja immer wieder diskutiert. Also dass Polizistinnen und Polizisten eine Tendenz haben, nicht weiße Männer, schwarze Männer sehr viel häufiger zu untersuchen, weil eben das koloniale Bild des schwarzen Kriminellen in ihren Köpfen sitzt. Es gibt eine andere sehr interessante Untersuchung der Ethnologin Anne Lavanchy, die hat gezeigt, dass Zivilstandsbeamte in der Schweiz die Tendenz haben, viel eher auf Scheinehen zu deuten, wenn sie ein Paar vor sich haben, bei denen die eine Person nicht weiß ist. Da geht es um knallharte Diskriminierung und darum, dass wir solche Praktiken ändern müssen.
Das war die Sendung Passage zur Frage, wie ein Land ohne Kolonien wie die Schweiz dennoch eine koloniale Vergangenheit haben kann. Das war ein Gespräch mit Patricia Purchert. Sie ist Philosophin an der ETH Zürich, Autorin und Herausgeberin einer Vielzahl von Publikationen zu diesem Thema. Sie hat gemeinsam mit Barbara Lüthi und Francesca Falk im Jahr 2012 den Band Postkoloniale Schweiz herausgegeben und kommendes Jahr erscheint ein englischsprachiger Sammelband zur kolonialen Schweiz, den sie gemeinsam mit Harald Fischer-Tinet herausgibt und der die neuesten Forschungsergebnisse zum Thema vereint. Die Fragen in dieser Sendung stellte Christoph Keller.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.